Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Women Hit Harder. Axel Schulz, du bist gerade mal 51, aber deine Legacy reicht schon weit darüber hinaus. Also ich habe mir hier mal ein bisschen was vorbereitet.
Kann ich gleich mal meckern, nee. Mit meinem Alter gleich anzufangen. Ich hasse mein Alter, ich finde das so schrecklich.
Sind doch nur Zahlen.
Ja, das hört sich aber so scheiße an. 51.
Ist doch süß. Nein, also pass auf, ich muss unbedingt einen kleinen Abriss mal geben. Ich meine, alle kennen dich. Du bist einer der bekanntesten Schwergewichtsboxer der 90er Jahre. Du hast in der Erfolgsbilanz von 3 Weltmeisterschaftskämpfen, du hast in deiner Profikarriere 33 Profikämpfe, davon 26 Siege, 5 Niederlagen und ein Unentschieden. Also von der Amateurlaufbahn, das ist auch sehr beachtlich, 98 Kämpfe, insgesamt 78 davon als Sieger. Und so weiter und so fort. Du bist nicht nur sozusagen ehemaliger Boxer, du hast auch als Kommentator tätig und als Schauspieler und du engagierst dich ehrenamtlich. Und Fun Fact, du bist 2017 zum ersten Brandenburger Bierbotschafter ernannt worden. Axel Schulz, was für ein Werdegang. Ich danke dir, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Und jetzt können wir über dein Alter reden, wenn du möchtest.
Nein, ich finde das nur schrecklich. Echt, manchmal fühle ich mich wie 40. Ja, und drunter nicht. Also das möchte ich gar nicht sein. Aber so 50, über 50 hat sich schon so, der macht nicht mehr lange, da ist er weg.
Das hoffen wir natürlich nicht.
Nein, aber das ist so, oh nein, da kannst du so eine Späße auch nicht mehr machen, weißt du, als ich dann 50 geworden bin, so wenn ich dann unterwegs bin und so mit jungen Mädels so, du bist ja jung.
Oh, danke.
So einfach so Späße mache, ja, dann kicken mich manche an und denken, ey, der Laberbock da, ja. Das ist ein Kacke, aber egal. Deswegen habe ich Geschenke mitgebracht. Hier, Geschenk.
Danke.
Und jetzt kommt, Achtung, nicht, dass du noch hübscher werden solltest, aber das ist hier sozusagen in unseren Kreisen als Boxer bzw. Fighter eine Kraftkette.
Wow.
Von Schmuckhari. Ah, ist ein bisschen groß geworden. Ich dachte, du bist kräftiger.
Ich hab ganz schön abgeworfen. Aber das bedeutet, ich habe mit Axel Schulz ein Freundschaftsband?
Ja, guck mal, ich habe auch eins.
Oh, voll cool.
Ich habe einen Totenkopf, weil ich so härter bin noch.
Was habe ich hier? Ein Boxhandschuh. Das ist auch gut.
Zu dir passt?
Ja, absolut.
So, jetzt los, weiter. Ich bin soweit.
Ey, ich bin jetzt erstmal ein bisschen sprachlos. Vielen Dank für diese Geschenke. Wir haben ja auch hier noch... Ja, da kommen wir später noch zu. Du hast... im Alter von 11 Jahren dich sozusagen dem Boxsport verschrieben?
Ein bisschen früher, mit 10 ungefähr. Also ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da war ja Sport sozusagen, das konnte ja jeder machen, wie er wollte. Und ich bin mit 5, 6 Jahren zum Fußball gegangen. Das hat meine Mama, glaube ich, 3 Mark gekostet oder 5 Mark, so ein Mitgliedsbeitrag. Fußball fand ich total scheiße. Also mit so ganz vielen hinter eben Ball hinterherrennen und da habe ich gedacht, was ist denn das für ein bekloppter Sport? Also rausgegangen, dann bin ich zur Leichtathletik gegangen. Das hat nochmal 5 Mark gekostet für meine Mama. Dann war das immer so, dass wir im Kreis gerannt sind und da habe ich gedacht, oh, ist das langweilig? Also auch mal in eine andere Richtung, aber es war eben halt zu doof. Und dann bin ich zum Schwimmen gegangen und das war noch schlimmer, weil immer gegen eine Bande schwimmen da oben und wieder zurück. Fand ich auch doof und dann bin ich mit einem Freund zum Boxtraining gegangen und das war in Fürstenwalde und da bin ich das erste Mal hingegangen und dann war das wirklich so, wie ich jetzt erzähle. Mein erster Übungsleiter hieß Sauer und ich bin hingekommen, dann hat er gesagt, okay, zur Erwärmung rennen wir 5 Runden im Stadion, dann machen wir ein bisschen Krafttraining und dann machen wir nochmal 5 Runden. Da habe ich natürlich geschluckt, mitgemacht und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, was ist denn das? Ich denke, wir boxen hier, das ist ja, habe ich ja Leiter, den ich schon gehabt, weil ich hier rennen musste. Und dann bin ich nie mehr hingegangen. Und dann hat ein Kumpel von mir Handschuhe mitgebracht zu mir nach Hause oder sozusagen Trainingshandschuhe und so. Und dann hat er auf meinen Kopf gehauen und hat geweint halt im Boxtraining schon. Und da habe ich gedacht, oh, das willst du auch können. Und dann bin ich wieder hingegangen und habe mich wieder angemeldet beim Boxtraining. Und so bin ich dann dazu gekommen. Also das war ungefähr mit 10, 10,5 Jahren.
Das ist Wahnsinn. Du bist ja auch bis 85 insgesamt 5-mal in Folge DDR-Meister geworden.
Ja.
Axel, ich meine, es ist immer so ein bisschen belächelt, die Amateurlaufbahn, aber jeder Profi kann dir sagen, eine gute Amateurlaufbahn ist das A und O oder ja, ich meine maßgebend irgendwie oder taktgebend. Du hast als 13-Jähriger den Jugendmeisterschaftstitel der DDR gewonnen. Du hast in der ostdeutschen Jugend den Boxsport dominiert und du wurdest mit 20 Amateurmeister in der DDR. Das war 88.
Ja, das war schon. Also für mich war das dann immer, ich wollte immer der Beste sein. Und ich habe das gerade mit meiner Tochter durch. Also sie macht gerade Leistungssport, Schwimmen. Und ich sage, du musst immer im Training mehr geben als im Wettkampf. Also, weil man sieht immer leider nur den Wettkampf, aber was dahinter für ein Training steckt, das sieht man nicht. Und da kannst du viel rausholen, weil ich sag mal, Fleiß schlägt dann irgendwann Talent. Und meine Tochter hat, glaube ich, Talent, aber ist halt ein bisschen faul. Deswegen sage ich, sie muss einfach gucken, dass sie das beide ein bisschen vermischt. Und ich habe das immer gemacht. Ich war nicht talentiert, das war ich nicht, aber ich habe immer trainiert wie ein Schwein. Also ich habe wirklich mir den Arsch aufgerissen. Ich habe auch am Wochenende trainiert, bin ein Rennen gegangen. Ich wollte immer mit der Beste sein. Und so habe ich das auch versucht, immer umzusetzen. Und für mich hat es super geklappt. Also ich bin dann mit 13 das erste Mal DDR-Meister geworden. Und dann jedes Jahr, weil ich einfach dafür, ich wollte den Erfolg immer wieder haben, weil das einfach was Tolles war. Und dann bin ich mit 16 damals Junioren-Europameister geworden, mit 17 dann wieder DDR-Meister, glaube ich. Und dann bin ich mit 18 zu Manfred Wolke gekommen,
Übrigens auch der Trainer von Henry Maske.
zu den Männern eben halt. Und ja, immer dabei geblieben. Und dann hatte ich das Riesenglück, 88 DDR-Meister zu werden unter Manfred Wolke. Da habe ich noch gegen Klaus-Dieter Schmid geboxt. Der war damals schon WM-Dritter ich weiß gar nicht, wo ich war, in 82 bei der Weltmeisterschaft jedenfalls, ist er WM-Dritter geworden. Und Klaus-Dieter hatte ich dann im Halbfinale, glaube ich, geboxt. Und nur aufgrund von der taktischen Leistung, viel Rennen, viel Weggehen, Kopf wegnehmen, habe ich gegen Klaus-Dieter gewonnen, Klaus-Dieter Schmid. Und bin DDR-Meister geworden und bin dann reingerutscht in die Nationalmannschaft der Männer. Bin dann im Folgejahr Zweiter bei der Europameisterschaft geworden, der Männer, als 19-, 20-Jähriger und Dritter bei der Weltmeisterschaft. Und dann kam schon die Wende.
Richtig. Und dann bist du ins Profilager gewechselt 1990.
So fast sofort. Also ich sollte erst noch überredet werden von ein paar Amateuren, die gesagt haben, nee, mach mal noch Olympia 92 mit in Barcelona dann so und so und so. Aber ich bin dann zu Manfred Wolke gegangen und habe gesagt, Herr Wolke, können Sie sich denn vorstellen, dass ich als Profi eben halt auch bei Ihnen mittrainieren darf und kann? Und der sagt, ich kann es dir nicht versprechen, ob du Erfolg hast oder ob wir Erfolg haben. Das war ja ein ganz neues Feld für uns. Aber wir können es probieren. Und so bin ich dann zu den Profis gewechselt und habe damals, also nur, dass man das immer mal hört, ja, das verstehen ja manche Leute heute nicht. Ich habe meinen Sport geliebt, ich liebe den heute noch. Hatte damals ein Angebot, ja, für Leverkusen zu boxen in der Staffel für 6.000 Mark, ein Auto und eine Wohnung umsonst. Oder als Profi zu starten dann unter Wilfried Sauerland bei Manfred Wolke für 2.000 Mark und ein Auto. Und die Wohnung muss ich selbst bezahlen. Und habe gesagt, ich probiere das einfach. Und wenn ich es nicht schaffen sollte, dann gehe ich halt arbeiten wie jeder meiner Kumpels sowieso. Ich habe einen Beruf gelernt damals.
Welchen?
Und dann werde ich halt arbeiten gegangen. Mechaniker. Fernsehmechaniker, wenn man das so sagen kann. Aber schwierig, könnte ich nicht mehr arbeiten. Den Stecker, das ist schon zu viel, den Stecker aus der Wand zu kriegen oder reinzukriegen. Nein, Gott. Ich habe mal so einen riesen Fernseher gehabt. Das war so, also, weiß ich, wann das war, vor ein paar Jahren. Und dann war der Fernseher kaputt auf einmal. Und dann habe ich bei mir in Frankfurt-Oder mal nachgefragt, ob einer den Fernseher reparieren kann. Und die, nee, so ihn können wir nicht reparieren. Da habe ich extra in Berlin angerufen. Die haben den aus Berlin abgeholt mit einem großen Auto. Nach Berlin gefahren und 2 Tage später rief er mich an und sagt: Schulz, kann es sein, dass die Steckdose bei dir kaputt ist? Der Fernseher läuft schon. Da war ich echt zu blöd, zu mal gucken, ob die Steckdose kaputt ist. Ich habe mir gedacht, der Fernseher ist kaputt. So eine Schoten passiert mir dann als sozusagen Mechaniker, Fernsehmechaniker.
Naja, aber das ist doch auch so wie dieser eine Witz, den es gibt. Zwei Frauen stehen am Auto und die eine sagt, du, der Reifen ist platt. Und sie sagt so, wie doll denn? Naja, nur unten. Ist ungefähr dieselbe Kategorie.
Ja, genau, das ist so fast. Willst du damit sagen, Blondie, ja? Bin
Wir
ich.
sind doch beide Blondies.
Ja, stimmt.
Stehen wir zu,
So ein
oder?
bisschen, ja, guck mal hier. Zack.
Oh, du trägst du dein Haar offen, schön.
Ja, extra gemacht für dich. Extra alles
Dankeschön,
weg.
Dankeschön, dass du dich schön gemacht hast. Du, 1994, was verbindest du mit dem Jahr? Weil
94.
eigentlich ist das ja das fast krasseste Jahr deiner Laufbahn, kann man das so sagen?
95.
Als du gegen George Foreman geboxt hast.
95.
Im Internet stand 94, da müssen, muss ich meine Quellen nochmal überprüfen.
Oh, oh. Nein, 95 war das. Also 95, ich hatte 94 mal geboxt gegen den Ex-Weltmeister, der WBA, Bonecrusher Smith, und der hat mir auch die Nase gebrochen gleich zum Anfang des Kampfes. Und den habe ich über 10 Runden dann geboxt und gewonnen. Und dann im Dezember rief mein Manager damals an, Wilfried Sauerland, und sagte, ob ich gegen George Foreman boxen würde. Im nächsten Jahr um die Weltmeisterschaft. Der ist gerade Weltmeister geworden gegen Mike Kimura, hat ihn weggehauen in einer 10. Runde. Und ich so, nee, das mache ich nicht. Das geht ja nicht. Und dann hatte ich mich mit Manfred Wolke hingesetzt. Sie haben dann alte Videos geguckt, neue Videos geguckt von Foreman. Da haben wir gesagt, ach, gegen so einen alten Mann musst du eigentlich gewinnen können. Also konditionell und ein bisschen Kraft vielleicht. Aber und dann habe ich den Kampf angenommen. Das war dann April 95.
Jeder, der dich kennt und der diesen Kampf gesehen hat, weiß ja, dass es sehr, sehr umstritten war. Wie gehst du heute mit dieser damaligen Entscheidung um?
Völlig entspannt. Also ich wusste, der hat ein Opfer gesucht. Ich war damals nicht der K.O.-Schläger, bin ich heute auch nicht, aber ich war nicht der K.O.-Schläger. Also da gibt es auch keine Gefahr her. Nach Punkten, ja, schwierig. Wenn du ins Ausland gehst, musst du eben halt den Weltmeister K.O. schlagen, um eindeutig zu gewinnen. Ich habe für mich alles gegeben, alles gemacht, alles getan und habe den Kampf halt nicht gewonnen, weil wenn du ins Ausland gehst, wenn ich als Experte unterwegs bin, sage ich auch immer, wenn du im Ausland gewinnen willst, musst du eben halt durch K.O. gewinnen. Und deswegen, ich sehe das eigentlich relativ entspannt.
Da gibt es ja so eine schöne Phrase, ne? Never leave it to the judge's hands. Und dann besonders im Ausland natürlich.
Ja.
Ja, und anlässlich eures Kampfes, es war jetzt im April, 25 Jahre her, hat... Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, das ist totaler Rotz, ja.
Und,
das ist schon so lange her. Szene wäre ich noch mit dir, aber 25 ist schon gar nicht.
Wahnsinn.
Ja.
Naja, jedenfalls wurden da tolle Sachen gesagt und du hast das ja auch wirklich mit Größe genommen. Und wie ist es, wenn du heute George Foreman siehst?
Wir wollten uns jetzt eigentlich treffen. Also ich wollte rüberfliegen zu ihm. Aber da ist eben halt Corona dazwischen gekommen. Also das hat leider nicht geklappt. Vielleicht klappt es noch. Früher haben wir uns häufiger getroffen. Er war unterwegs als Experte für den amerikanischen oder für die amerikanischen Fernsehsender. Ich war damals noch für Premiere Sky unterwegs, eben halt weltweit die Kämpfe zu übertragen. Das ist jetzt mittlerweile weniger geworden, weil eben halt weniger Kämpfe aus dem Ausland übertragen werden. Deswegen, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, aber wir wollen uns unbedingt mal treffen und dann einfach mal gucken auf ein Bier.
Also ihr seid sozusagen gut miteinander, weil ihr richtige Sportsmänner seid.
Ja, entspannt. Also man sieht sie halt viel zu selten oder man sieht sie ja kaum. Wir telefonieren auch nicht oder sowas. Aber wenn es denn dazu kommt, mal gucken, George ist jetzt auch schon, glaube ich, 71. Also ich drücke mal die Daumen, dass er noch ein paar Jahre gut über den Berg kommt.
Ja. Und dann hattest du ja auch so ein Zusammentreffen, also einer auch deiner größten Kämpfe deiner Karriere, würde ich so denken, gegen Wladimir Klitschko.
Ja, das war 1999.
Genau, und ihr hattet jetzt auch vor kurzem euer Zusammentreffen in der Halle, wo ihr damals gekämpft habt.
Das war 20 Jubiläum.
Genau, 20 Jahre. Und ich muss sagen, ich habe das Video gestern 2-3 Mal angeschaut und ich hatte echt Gänsehaut. Das war ja so Hammer, wie du gesagt hast, hallo, hier, von hier komme ich.
Ja.
Und hast du das mal gesehen, dieses Video?
Ich habe es gesehen, ja. Ich war ja mit dabei, als wir gedreht haben.
Ah. Ja, nein, manchmal ist es ja so, man ist so im Tunnel, man erinnert sich da nicht unbedingt.
Nee, das habe ich gesehen. Den Kampf wollte ich unbedingt. Alle waren bei mir dagegen im Lager. Also ich hatte vorher, im Sport ist es ja manchmal so, dass du eben halt viele Verletzungen hast und mehr oder weniger schwere Verletzungen hast. Ich hatte dann irgendwann 1988 eine schwere Bandscheibenverletzung. Und nicht 88, 99 hatte ich eine Bandscheibenverletzung. Ich bin gerannt an der Oder. 10 Kilometer eben halt und bin über so einen kleinen Arm der Oder gesprungen, also so einen Nebenarm. Habe mich dabei verdreht und habe gemerkt, wie die geknackt hat. Und dann bist du als Leistungssportler, du hörst natürlich in deinen Körper rein, aber du kannst ja nicht bei jedem Forts aufhören. Und dementsprechend habe ich weiter trainiert. Bin dann immer zu meiner Ärztin gefahren und habe gesagt, hau mir mal eine Spritze rein, ich muss wieder zum Training und dit und dit und dit. Und dann bin ich auf den Sonntag zu ihr gekrochen und sie hat gesagt, nee, kannst du vergessen, du hast einen Bandscheibenvorfall, ich mache da ja nichts mehr, du fährst jetzt zum Spezialisten. Dann bin ich nach Berlin gefahren, zum Spezialisten, Professor Mario Brock, total geiler Typ. Der hat dann gesagt, pass auf Axel, kriegen wir wieder hin, ob Leistungssport wird, weiß ich nicht, aber du kannst zumindest wieder am normalen Leben teilnehmen, wenn ich dich operiere. Und da habe ich gesagt, wenn ich mich nicht operieren lasse, weil Rücken und so, das war damals noch so, also fand ich gefährlich.
Auch heute noch, finde ich.
Und ja,
weil gerade am Rücken, schiefläuft der ja voll.
So, dann sagt er, nee, brauchst du keine Sorgen machen, kriegen wir schon wieder hin. So, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann abends kriegst du dann eben halt, also jeden Tag vor der Operation sozusagen, kriegst du dann so einen Narkosezettel und den sollst du unterschreiben. Da steht dann drin, wenn du tot bist, bist du tot. Und ich gesagt zur Schwester, so, dann wart hier mit der Zettel, ich fahr wieder los. Und sie, wie, du fährst wieder los? Das kann ich doch nicht unterschreiben, weil da steht ja schon drin, wenn ich tot bin, dann ist meine Schuld. Und sie dann, nein, das muss man so machen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Und dann sagt sie, warte mal, ich rufe mal den Professor an. Und dann kam abends Professor Mario Brock, total geiler Typ, hat sich zu mir ans Bett gesetzt, hat gesagt, pass mal auf, Axel. Ecke, fahr jetzt nach Hause, trink ein schönes Glas Rotwein, vielleicht werden es so zwei, du bist morgen der zweite, den ich operieren werde an der Bandscheibe, den ersten, da probiere ich mir noch ein bisschen aus, du bist der zweite und dann kriegen wir das schon. Oh. Und der war okay. Mit Mario bin ich heute noch befreundet und mit seinem Sohn auch, total toll. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, komm, wenn der das mal macht, wenn der das so sagt, dann macht das mal. So, dann bin ich operiert worden, war dann, ich glaube, 14 Tage oder so zu Hause. Und bin dann zum Professor Dungel nach Österreich in so eine Reha-Klinik geflogen. Und da habe ich dann gemerkt, ich wollte eigentlich mit dem Leistungssport schon Schluss machen, weil ich gedacht habe, jetzt hast du so eine schwere Operation gehabt und das bringt dann alles nicht mehr. Und dann in der Reha-Klinik habe ich dann gemerkt, dass ich noch so Ehrgeiz habe, dass ich doch noch will. Aber ich habe dann
das Feuer brannte.
Schon immer mehr trainiert, als ich eigentlich durfte. Und habe gesagt, okay, wenn du jetzt noch weitermachen solltest, weil die Operation okay war und alles wieder gut ist, dann boxe jetzt keine Aufbaukämpfe mehr und sowas alles, sondern nur noch oben ran probieren und wenn du gewinnst, machst du weiter, wenn du verlierst, hörst du auf. Dann bin ich zu meinem damaligen Manager, Wilfried Sauerland, habe gesagt, so, ich boxe jetzt Klitschko, ist mir egal, Wladimir oder Vitali, ist egal. Und wenn ich gewinne, mache ich weiter, wenn ich euch auf. Und alle so, nein, bist du doof, kannst du nicht machen. Und mach doch lieber erstmal zwei Aufbaukämpfe und dann können wir immer noch Klitschko machen.
Und du hast aber gedacht, der Verschleiß.
Ich habe gesagt, ich mache gleich, weil ich wollte einfach eine Entscheidung für mein Leben haben.
Ja.
Weil das haben die Leute auch nicht verstanden, weil du hast ja schon, sag ich mal, als Amateur eben halt 10 Jahre auf dem Puckel, dann nochmal 10 Jahre damals als Profi gehabt. Also das ist dann schon ein Verschleiß von den Knochen. Und dann habe ich gesagt, entweder gewinne ich und wenn ich gewinne, mache ich weiter und wenn ich verliere, höre ich auf. Und dann hatte Vitali, glaube ich, Angst vor mir und dann halt konnte ich Wladimir boxen und Wladimir hat gedacht, oh, komm, ich lass dich mal gewinnen, weil du bist ja viel jünger. Nein, Quatsch, also war wirklich ein harter Brocken, der hat so hart geschlagen. Der hat mich dann in der 8. Runde K.O. geschlagen und dann war wirklich Schluss.
Naja, der war nicht K.O., das war ein technischer Knockout, der Kampfrichter ist dazwischen, ich bitte dich. Jeder, der Axel Schulz kennt, weiß, dass du eigentlich aufgestanden wärst, um weiterzumachen.
Ja, unbedingt. Ich war so zufrieden, als Daniel van der Wiela ist der, glaube ich, der Ringrichter damals den Kampf abgebrochen hat, weil Wladimir hat so hart geschlagen. War schon geil.
Also, Wladimir hat eine unglaublich starke Führhand. Dieser Jab, wenn der durchkommt, papp, papp, dieses komplett doppelmäßig Hammer. Und dann diese,
wie eine Schlagart ist der, wirklich.
Wie so ein Schlagbohrer.
Musste wirklich, wow. Also das war.
Und ich muss wirklich sagen, Axel, mir hat mein Herz geblutet. Wirklich. Ich habe, also aus heutiger Sicht, wenn man sich auch mehr und mehr mit Boxen und den Sachen beschäftigt, weil man ja auch im Mixed Martial Arts unterwegs ist und dann so, oh Gott, dieses Gefühl, weißt du, so 11 Millionen Menschen, die irgendwie zuschauen und dann so, scheiße, technischer Knockout.
Ja.
Fuck.
Ja, ja. Na, das ist eine Riesenenttäuschung für dich ja selbst auch, weil du ja ganz anders rangehst. Du denkst, du gewinnst den Kampf. Wladimir hatte kurz vorher einen Kampf verloren in Kiew durch K.O. in der 12. Runde gegen Ross Pyrity damals. Da habe ich gesagt, oh geil, den kannst du jetzt boxen, weil der ist anfällig, den kannst du jetzt knacken. Also du hast ja da eine Marschroute. Mein Trainer hat damals gesagt, mein Manager hat gesagt, mach das lieber nicht, mach das nicht. Aber ich wollte es unbedingt. Und für mich war das auch völlig okay. Ich habe dann Wladimir eine Chance gegeben.
Soll ich dir was sagen? Ich finde, Das ist Sportmanship für mich, wenn man sagt, ey, es geht mir nicht um den blöden Record oder so. Ich kämpfe, weil ich Bock habe drauf und wenn ich nun mal jetzt Wladimir Klitschko boxen will, dann boxe ich ihn. Was soll dieses ganze Rumgemache mit Gegner hin oder her? Ey, entweder bin ich der Beste oder ich bin nicht der Beste, ganz einfach.
Also klar hätte ich 5 Leute noch weggehauen vielleicht, also das wichst du dann aber vorher, wenn du so Aufbaukämpfe machst. Ja. Dann kriegst du irgendeine Pfeife reserviert, den musst du in der 3. Runde weggehauen haben, wenn nicht, bist du schwach und wenn du den erst in der 4. Runde weghaust, sagt jeder, oh Gott, was ist denn mit dem Schulz los? Also ich hatte meine große Zeit, die war super toll, aber die war dann auch langsam mal am Abklingen, das habe ich gemerkt. und wollte einfach nochmal einen Impuls setzen. Also wenn es klappt, wenn ich Wladimir schlage, mache ich weiter und wenn ich Höllkopf. War eine gute Entscheidung.
Siehst du, und ich wollte dich unbedingt fragen, weil ich kenne dich ja nun auch schon eine Weile und ich habe mich so gefragt, Axel, gib doch nicht auf, du bist doch kein Aufgebertyp. Also weil aufgeben, ne?
Ja.
Dieses so. Aber das muss einen Grund geben, dass er sagt, entweder er gewinnt jetzt und macht weiter oder er verliert und hört auf. Und jetzt hast du es mir ja beantwortet. Das ist nämlich interessant, weil das schwingt natürlich mit. Die Leute wollen immer spektakuläre Kämpfe sehen, sehen aber gar nicht, was das für den Menschen dahinter bedeutet, für den Körper, für einfach alles. Und dann fangen die an, unfair zu werden oder irgendwelche Sachen zu sagen, dieser ganze Trash.
Zu dichten.
Es ist völlig furchtbar.
So ja.
Ich weiß, diese ganzen Pseudoprofis, stell dich doch einmal da rein und mach das mal, weißt du? Da hättest du die Hose voll.
Ja, ja.
Genauso wie beim Fußball, wenn die sagen, ja, warum hat der nicht so und so und so und so?
Ja.
Fürchterlich. Also ich muss sagen, aus Sportlersicht, weißt du was, es ist schön, dass man Fans hat und Supporter, aber die, die auch bei dir sind, wenn du mal verloren hast, das sind die.
Ganz wichtig,
das sind die,
die Freunde und
genau.
das entwickelt sich dann komplett.
Und ich meine, es ist ja auch hart, also ich habe es so gestern, wie gesagt, gesehen, dieses Video von euch, 20 Jahre später nach dem Kampf. Und dass Leute dann, die wegen dir kamen in die Halle, auf einmal umgesprungen sind, nicht mehr Axel und dich aufgebaut haben bis zum Letzten, sondern ach, Wladimir.
Ja, also wie, aber das ist okay, so sind die Leute.
Ja, aber ist doch eigentlich
ja,
schade.
Aber so ist Wladimir groß geworden dann.
Ja.
Und Vitali auch. Also von der Seite war das schon völlig okay.
Und auch die mussten sich ja so einen Shitstorm wiederum geben, weil es sind großartige Athleten, die haben auch eine Amateurlaufbahn beide hingelegt, ne, die ihresgleichen suchen. Und dann ja, die Klitschkos, die können doch nichts und die haben doch nur das. Dabei wird aber überhaupt völlig vergessen, dass Physis auch ein großer Vorteil ist, Kraft. Und wenn man eben eine starke Waffe hat und es ist die Führhand, mein Gott, dann ist es eben so. Was beschweren sich denn immer alle, frage ich mich. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, logisch, klar.
Das ist eigentlich ja völlig fürchterlich.
Ja.
Wie bist denn du, was hast denn du unmittelbar nach dem Kampf gemacht? Bist du rausgegangen und hast du geweint? Oder hast du
nicht hingesetzt? Also ich kann es jetzt nicht mehr so sagen, aber ich glaube, ich war sehr erlöst. War das einfach, da ist eine Last vor mir gefallen. Im Prinzip hatte ich eine Entscheidung. Ich hatte eine Entscheidung, dann aufzuhören. Also von der Seite her war das dann, ich habe in der Weltspitze nichts mehr zu suchen gehabt und wollte aufhören und habe dann aufgehört und ich weiß gar nicht, wie lange, eine ganze Zeit ja nichts gemacht, bis ich dann irgendwann meinen geliebten Manager angerufen habe und gesagt habe, Wolfram, mir ist langweilig zu Hause, besorg mir irgendwas, was ich machen kann oder ich brauche eine Aufgabe. Die braucht man ja immer als Mensch. Ich war damals 31, 32. Und so bin ich dann in die Charity-Schiene gerutscht, immer mehr. Habe versucht, durch meine, sag ich mal, durch meine Art, durch das, die Freude vielleicht rüberbringen oder was auch immer, Projekte eben zu unterstützen. Und macht das heute noch mit Leidenschaft und macht wahnsinnig viel Spaß. Und so bin ich damit drin gerutscht.
Aber?
Ja, aber?
Du hattest natürlich noch Lust auf noch mehr Aufgaben, denn du hattest noch mal ein Comeback.
Ja, das war auch geil.
Da habe ich mich auch gefragt, krass, wenn ich den, ich selber habe so Angst und so Respekt vor dem Tag X. Der Tag X ist für mich der Tag, wo ich weiß, ich kann nicht weitermachen, weil es nicht geht körperlich.
Ja.
Oder warum auch immer. Und du sagst einfach, nö, Tag X, überspringe ich, gehe einfach noch mal zurück, ich kämpfe jetzt noch mal.
Das war so geil. Da war in Berlin war eine Weltmeisterschaft. Valujev gegen Holyfield oder Ruiz, ich weiß es nicht mehr. Und dann wurde ich in den Ring gerufen und wurde gesagt, hier, Axel Schulz ist auch da. Ne? Und dann kam Don King zu mir und sagte, Mann, total geil. Mann, das ist ja unglaublich, wie du hier in der Halle empfangen wirst. Du willst nicht nochmal boxen? Und ich lehne, alles gut, alles entspannt. Ich war damals schon Experte bei der Bild-Zeitung. Und einen Tag später ruft dann die Bildseite bei mir an und sagt, Mann, was gab es denn sonst noch? Wir machen eine Nachbetrachtung noch vom Kampf eben halt, weil Mohamed Ali war auch, glaube ich, in der Halle zu der Zeit. Und so, dann sage ich, ach, nicht nur, dass Don King gefragt hat, ob ich nicht nochmal boxen will. Oh, das ist ja geil, da können wir ja eine Schlachtzeile draus machen und einen Aufruf an die Leute und wie die finden. Und ich dachte, naja, mach doch. Hab er keinen Kopf dabei gemacht, ja. Und dann war das wirklich eine Riesenwelle, also die da losgetreten wurde, die gar nicht im Kopf erstmal hatte. Und dann bin ich mit meinem Manager, Wolfram Köhler, eben halt zur Bild-Zeitung gefahren. Und in dem Moment, wo wir gerade ins Axel Springer-Haus gehen, kommt Friede Springer uns entgegen und sagt, Herr Schulz, Axel, das ist ja toll, dass Sie wieder boxen wollen und das wäre doch mal richtig was und das wäre doch klasse. Und da gucken sich die Chefs von der Bildzeitung an und sagen, okay, jetzt können wir wohl nicht mehr die da schreiben. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen. Und so kam das dann, dass ich da wieder Bock drauf hatte. Dann habe ich mir damals ein Haus gekauft in Florida, weil ich gesagt habe, ich will das erstmal probieren, ob ich es überhaupt noch kann. Das Training eben halt so regelmäßig. Ich habe zwar trainiert, aber nicht so regelmäßig. Und habe mir 3 Monate mal gesetzt, habe mir ein Haus gekauft in Florida und bin dann rübergegangen mit meiner Frau. Und ja, wir haben dann drüben gelebt. Und das Training lief sehr bescheiden zum Anfang, weil so regelmäßig wieder jeden Tag 2-mal zu trainieren, den Körper wieder so in Form zu bringen.
Hattest du Schmerzen?
Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Kann man sich immer ja nicht vorstellen.
Ja, weil du warst ja auch verletzt. Ich meine, die Bandscheibe, das ist ja nicht für immer.
Ja, die tut ja nicht mehr weh. Ah, okay. Also die schmerzt überhaupt nicht mehr. Die war gut operiert von Mario Brock. Also von der Seite her, da ist alles super. Aber Knochen, die Gelenke, das Bankdrücken wieder anzufangen und so. Also mit, wenn du so ein normales Training machst, machst du eben halt mehr Wiederholungen mit 50 Kilo. Ich bin ja gar nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen, weil die Leute mich ja ausgelacht haben, weil die gesagt haben, 50 Kilo, was bist du denn für eine Lusche? Ja, obwohl es besser ist für die Gelenke.
Ja.
Eben halt, deswegen habe ich mir dann im Hause alles eingerichtet, also hier in Deutschland. Und dann habe ich eben halt wieder angefangen, 50, 60, dann bin ich teilweise bis 150, 160 wieder im Bankdrücken, eben halt so richtig Leistungssport zu machen. Das Schlimmste war aber Rennen, da wieder mit anzufangen. Und habe gemerkt, mir macht Spaß. Und das war dann wieder der Punkt, denn die Boxer sind ja alle doof, so mehr oder weniger. Dann habe ich meine Verträge durchgeguckt und da stand drin, ich hatte mit Wilfried Sauerland einen Vertrag damals gehabt als Profi. Und da stand dann drin, 99 hatte ich ja aufgehört und du hast 5 Jahre, hat er Anteile noch an meine Person. Wenn ich beginne oder wenn ich angefangen hätte, 5 Jahre bevor der Vertrag ihn teilt, dann würde er wieder Prozente kriegen. Da habe ich geguckt, oh, 5 Jahre sind ja um, dann kann ich ja eigentlich wieder anfangen, dann kriege ich ja 100%, nicht nur so weniger. Da habe ich gesagt, ach, geile Geschichte. Und so bin ich dann zum Comeback gekommen und habe mir das ganze Team drumherum gebaut und die machten ihr Tarn. Habe mir nur einen falschen Gegner ausgesucht. Ich hätte eine Flachzange nehmen sollen, aber nee, ich habe Minto genommen. Minto war einer der. Ich boxe eigentlich lieber größere Leute, weil du da eben halt, wenn du die Leute in den Rückwärtsgang gekriegt hast, weil sie dann mit dem Schwerpunkt eben halt hinten sind und nicht mehr ganz so die Wucht drüber bringen können. Und ich habe mir aber einen kleineren genommen, weil er einen sehr guten Dings hatte. Er hatte ein gutes Ranking gehabt und dann ersten 25 der Weltrangliste und da habe ich gedacht, wenn ich den schlage, komme ich eben halt schneller mal in den Titelkampf, weil so lange wollte ich ja auch nicht mehr machen, da war ich ja schon 36 oder so. Und das war eigentlich so, sollte so ein Sprungbett sein, aber der hat sich dann reingekniet im Kampf und den habe ich dann verloren. Aber trotzdem eines der schönsten Jahre und von Erfahrung her, die ich jemals hatte. Toll. Tolles Jahr, tolle Erfahrung, wie die Leute sich wandeln, erst Kumpels, dann Arschlöcher werden und so. Also es war gut für die Erfahrung.
Zum Teil sind es echt bittere Erkenntnisse, ne, die man da so zieht. Oh Mann.
Als Sportler bist du, wenn du oben schwimmst, das kennst du ja genauso, dann bist du für alle da und toll, was du für ein geiler Hecht bist und super. Sobald du verlierst, bist du der letzte Arsch. Vor allem, manche rufen dich ja noch nicht mal an. Und das ist ja dann das, was dich so verletzt eigentlich. Schlimm.
Schlimm. Hast du mal den Film gesehen, Southpaw?
Nee.
Das ist auch also so eine Schlüsselszene, wo seine Frau ist erschossen worden. Er war ein sehr erfolgreicher Boxer. Er war mit dieser Frau so lange zusammen. Die kennen sich sozusagen aus dem Kinderheim. Und die war sein Ein und Alles und hatten eine gemeinsame Tochter. Und er war halt immer der Boxer, war halt ein guter, sozusagen ein guter Nehmer und war ein doller Brawler, aber war jetzt technisch nicht der Versierteste. Mhm. Und jedenfalls hat er auch viel gewonnen und dann hat er irgendwie auch mal da eine Niederlage gehabt und dann, wie gesagt, ist die Frau erschossen worden von seinem Gegner. Und die eine Szene, die ich so prägnant fand und die hat sich bei mir so manifestiert, der sitzt alleine in der Dusche und niemand ist bei ihm. Boah, wie schrecklich.
Nach dem Kampf,
weil er verloren hat. Management alle weg, keine Kohle, Frau tot. Also furchtbar. Das ist doch unglaublich. Das ist doch völlig scheinheilig.
Das zählt wirklich nur dann, was du ablieferst. Aber das ist der Mensch, der zählt dann kaum. Aber das ist auch eine gute Erfahrung, wenn man sowas mal weiß, hat und selbst mal mitgemacht hat. Auf jeden Fall.
Also ist es ja eigentlich toll, dass du immer mit einem Lächeln rumläufst. Du bist ja nicht umsonst der bekannteste Boxer in Deutschland, weil du bist einfach so eine Frohnatur.
Das Leben ist auch schön. Ich habe doch ein Riesenglück gehabt. Also von der Seite her, ich habe damals angefangen, weil ich einfach Lust hatte, Boxer zu werden. Ich habe ja nicht angefangen, weil ich damit Geld verdienen wollte oder wie sieht man. Dann hatte ich eine wunderbare Karriere als Amateur. Dann ist die nahtlos Übergang ins Profilager. Danach habe ich, sag ich mal, weitergemacht. Ja, toll. Also, ja, ich finde es toll.
Absolut. Es ist, also ich lebe auch das Leben, was ich leben will. Also der Sport ist halt auch mein Ein und Alles. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen Schiss, weil ich bin ja noch aktiv. Wie ist es, wenn der Tag X kommt, weißt du? Das sind so, ja, natürlich, wie geht es dann weiter? Was macht man? Kümmert man sich mehr um seinen Beruf, dass ich dann mehr, also noch mehr im Journalismusbereich mache? Oder ich mache ja für mich ja auch mehr Charity-mäßig noch engagieren. Und
ja.
Also das sind alles so Projekte, die kommen dann. Wie hast du das für dich so festgelegt, dass das jetzt soweit ist?
Nach mit dem Aufhören?
Mit dem Aufhören.
Das habe ich von den Kämpfen abhängig gemacht. Also wo ich gesagt habe, jetzt geht der Erfolg weg, du reichst nicht mehr, du kannst vielleicht unter den ersten 100 der Weltrangliste kannst du neu gewinnen, aber wenn dann einer der 20 oder 25 oder 30 Besten kommt, dann hört schon auf und da musst du einfach gucken, wo willst du mal hinwandern? Willst du als Sparringspartner irgendwo hinfahren und dich verkloppen lassen? Und Boxen ist ja gerade auch nicht so gesund, also ein bisschen was bleibt ja auch hängen vor dem Kopf, wenn du so viel eincheckst. Weil die Leute sehen immer nur, ich sag mal, du machst dann 3, 4, 5 Kämpfe im Jahr oder 2. Die sehen ja eigentlich nur die Kämpfe dann. Aber dass du noch das Training dazu, was dazu kommt, dass du Sparrings machst, also wirklich gegen gleichwertige Gegner oder teilweise bessere oder auch selbst, wenn du gegen schlechtere Sparring machst, geht ja trotzdem an den Kopf. Also gesund ist es nicht.
Habt ihr, muss man da immer gucken. Ja, ne, habt ihr nie mit Kopfschutz trainiert? Doch.
Doch, ja, aber die wackelt ja trotzdem.
Ja, na klar.
Also geht trotzdem durch.
Also ehrlich gesagt finde ich es fürchterlich. Auch mein Sichtfeld ist so massiv eingeschränkt und ich hasse es mit Kopfschutz. Aber es ist tatsächlich.
Aber
es hilft
schon ein bisschen, aber ein bisschen doof macht schon. Aber ich habe hier deine Handschuhe mal gesehen, ja. Das ist ja unglaublich, wie dünn die sind. Da sind ja meine schon dick
gegen. Also wir haben jetzt hier genau deine. Das sind 10 Unzen.
Ja.
Und die sind schon auf jeden Fall gut gepolstert. Aber kannst du nicht mal für mich so einen MMA-Handschuh anziehen oder vielleicht sogar beide? Ich würde das gerne mal sehen an deiner Hand.
Nee.
Kannst du dir das, nicht, kannst du dir das nicht vorstellen, mit so einem Dingern zu kämpfen? Nee, ich glaube, bei deiner Schlaghärte.
Nee, du, das tut ja richtig weh. Da fällt ja jeder um gleich.
Na, vor allen Dingen, du weißt ja, du als Boxer weißt ja genau, wo du ansetzen musst, dass was passiert.
Ja, aber der andere nimmt ja den Kopf auch weg. Also ist natürlich immer schwer zu treffen dann gleich. Aber ich glaube, also das ist schon eine harte Nummer. Und beim Boxen ist ja auch immer mehr. Wir hatten jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele Tote wir im letzten Jahr hatten. Oder ja, im letzten Jahr. Weil die Gewichte, die werden immer mehr verteilt. Also jetzt sind hier 10 Unzen. Und hier vorne soll eigentlich das Gewicht sein der Unzen. Also dass das runterzieht, dass du eben halt schwächer wirst. Aber nee, das wird immer mehr hinten drin gezogen, in den hinteren Teil. Das vorne wird immer dünner gemacht und das ist schon heutzutage, ist das schon ein Wahnsinn. Wenn du siehst auch, gerade im Schwergewicht, die Jungs heute, ob das jetzt Klitschko war oder Anthony Joshua oder Wilder, wenn das da ist, die werden ja immer größer. Die wiegen ja heute locker 110 Kilo. Und zu meiner Zeit war 105 war schon okay. Aber heute 110 Kilo und 10 Zentimeter größer. Also ich bin 1,90 oder ich schrumpfe jetzt schon langsam, aber 1,90 nehmen wir mal an.
Nehmen wir mal an.
Und die Jungs werden ja heute 2 Meter, 2 Meter 3, 2 Meter 4 und dann mit 100 Kilo oder 110 Kilo austrainiert, da fliegt er schon mal um die Ohren. Und wenn ich dann noch dran denken würde, dass man die Handschuhe anhat, boah, ist schon eine harte Nummer.
Da gab es auch so einen ganz, ganz krassen Frauenkampf vor ein paar Monaten, vor Corona. Da hatte JJ die Polin gegen die Chinesin Wing Chen gekämpft. Ming Cheng, scheiße, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen. Auf jeden Fall Wahnsinnskampf, Titelkampf, 5x5 Minuten mit den dünnen Handschuhen in 52 Kilo. Ey, weißt du, wie die beiden aussahen? Und die sind marschiert. Also wirklich, sogar die fünfte Runde war wie die erste Runde. Die hatten einen Saft. Die waren so Feuer und Flamme. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber von JJ ist der Schädel sozusagen, die hat eine Beule, ein Hämatom gekriegt und dann hatte sie wie so einen Alien-Schädel.
Ach du Scheiße. Ich finde,
und die Chinesin so eine Augen. Also
Wahnsinn.
Aber es war einer der größten Kämpfe der UFC-Geschichte. Der wird da in die Annalen eingehen.
Na, wunderschön.
Und wo wir beim Thema wären, glaubst du, dass wir anders? Was glaubst du, welche Rolle spielt Doping auch heute noch in unserem Sport, im Leistungssport?
Ja, leider glaube ich eine große Rolle. Also wo fängt Doping an, wo hört es auf? Das ist ja der Punkt. Wenn du jetzt ich sag mal, Kopfschmerzen hast, haust, pfeift dir da was drin oder wenn du Erkältung hast, wo fängt es an, wo hört es auf? Also das ist ein ganz heikles Thema.
Weil ich selbst hatte eine Gegnerin 2015 auf der Weltmeisterschaft, war ja auch damals noch Amateur-Turnierform. Und ich hatte gegen sie verloren, Unanimous Decision, und sie kämpfte dann im Finale und gewann. Und wenig später stellte sich heraus, also erstmal wurde ihr der Weltmeistertitel aberkannt. Mhm. Und die A- und B-Probe war positiv auf Amphetamine. Also das heißt, der Finalkampf wurde auch annulliert, nur unser Semifinal-Kampf, also ne, Einzug ins Finale nicht, ja. Leider. Und ich finde es echt schade und ich bin also wirklich enttäuscht darüber gewesen, weil ich sie so bewundert habe. Ich fand die so klasse, diese Frau, so eine Athletin vor dem Herrn, ehemalige Ringerin aus Kanada, wie gesagt. Und die hatte ein, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich habe sie angeguckt, dachte, wow, so möchte ich auch sein, ja.
Oh.
Und als das dann mit dem Doping rauskam, habe ich gedacht, krass, also mein ganzer Respekt ist gerade einfach irgendwie, es ist einfach und es ist ja nicht der einzige Fall. Es gibt ja so viele Geschichten, wo gedopt wird oder sich im Nachhinein es rausstellt. Ich weiß, ich könnte mich nicht feiern dafür, selbst wenn ich dann gewinne. Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein könnte, dass ich dann gewonnen habe. Sage ich lieber nee, dann nehme ich lieber eine Bronze mit oder was auch immer oder gar keine. Aber ich weiß, ich habe die Leistung ab. Also das ist so eine Sache, die stört mich sehr, aber es nimmt zunehmend, also ich finde, das nimmt immer mehr zu. Und das sind Themen, vor denen ich auch stehe. Ja, nehme ich jetzt leistungssteigernde Substanzen oder nicht?
Bloß nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf gar keinen Fall, aber wie gesagt, auch im Radsport und im Fußball, das ist ja alles bekannt zum Teil, ja?
Ja.
Und wir haben ja als DDR-Sportler, ich bin ja auch in der DDR geboren, genauso wie du, haben wir ja nochmal einen anderen Ruf. Bei der DDR sind ja nochmal ganz andere Sachen passiert, die sich auch erst im Nachhinein rausgestellt haben.
Ja. Na, ich habe ja, guck mal, gegen Bota geboxt damals um die Weltmeisterschaft und das war auch so krass. Ich kam gerade vom Formenkampf und dann... Bota war eigentlich, naja, den wirst du schon schlagen. Und dann habe ich den Kampf verloren. Oh, was meinst du, was da los war danach? Keine Sau hat mehr bei mir angerufen. Ich bin mit Kumpels nach Hause gefahren nach Frankfurt-Oder, habe überlegt, habe mit meinem Taschenrechner da gesessen und habe gesagt, okay, du hast jetzt so und so viel Geld verdient. Das reicht aber nicht, weiß ich was, zu werden, 100 zu werden. Da habe ich geguckt, die Verträge durchgeguckt. Da stand dann drin, solange wie ich boxe, zahlen die Sponsoren eben halt weiter, wenn ich weiter boxe. Da habe ich gesagt, musste weitermachen. Und dann bin ich eben halt zur Halle gefahren, habe alleine trainiert, mein Manager, mein Trainer, die haben sich mit dem Arsch nicht angeguckt. Und dann irgendwann komme ich zur Halle und dann sagt Manfred Wolke, kurze Frage, was würdest du denn anders machen, wenn du nochmal gegen den Bota boxen würdest oder wen auch immer? Und ich so, was war jetzt? Bota war gedopt. Und schwupp, haben alle wieder angerufen, ich war der Kumpel und so. Das war auch eine harte, krasse Erfahrung.
Wie alt warst du da?
Da war ich... 26, 27.
Und hast du den Kampf nochmal angenommen gegen ihn?
Nee, Bruder wurde gesperrt.
Mm.
Erst, aber war auch nicht. Der Titelkampf wurde annulliert. Ich bin auch nicht Weltmeister geworden im Nachhinein. Und hatte dann einen dritten Kampf gekriegt um die Weltmeisterschaft gegen Mike Kimura und den habe ich dann 2-1 verloren. Knappe Ding, aber verloren.
Oh, Split Decision tut immer so weh, oder?
Ja, total.
Oh, das ist so furchtbar.
Ja, ja, aber mein Gott, ist halt so.
Ja, es gehört einfach wahrscheinlich wirklich dazu.
Ja, das musst du akzeptieren auch. Als Sportler weißt du ja jetzt genau, der andere trainiert genauso hart dafür und dann misst du dich einfach. Ist halt nur Sport. Den Moment, der schmerzt, aber ist halt Sport.
Ich überlege so, als ich früher noch auf der Sportschule war und wir kamen von Turnieren und wir haben jetzt vielleicht ein Edelmetall knapp verpasst oder sind so Dritter oder so oder Zweiter geworden. Also ja, der Trainer stellt sich dann dahin und fragt, und was müssen wir jetzt anders machen?
Ja,
wir müssen noch härter trainieren.
Ja,
und du denkst,
gar nicht.
Viel hilft viel, ne? Ja. Das alte Credo. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so. Man muss ja eigentlich viel mehr reingehen ins Detail.
Und bewusster machen teilweise auch. Viel bewusster. Und manchmal brauchst du einfach eine Auszeit, um wieder neue Motivation zu setzen und sowas. Weil du bist ja, ich sag mal, als Leistungssportler bist du ja 6 Tage die Woche voll im Stress. Also du versuchst zweimal am Tag dein Bestes zu geben, was natürlich nie immer hinhaut. Und du hast Rückschläge alleine vom Kopf her, wo du sagst, wenn du zum Beispiel nimmst 10-Kilometer-Lauf. Bei mir war das so, wenn ich unter 40 Minuten gelaufen bin, 10 Kilometer, dann war ich super, da habe ich mich gut gefühlt, dann war das alles gut. Sobald ich aber 41 oder 42 gelaufen bin, war das einfach für mich, wo du denkst, wie bist du denn drauf? Totale Scheiße. Und das hast du Vormittag gemacht und Nachmittag in deinem Boxtraining. Dann bist du dann so, oh,
der Kopf ist zu.
Da gibt es schon wieder auf der Fresse heute, bist du im Training. Also da bist du ja permanent unter Stress. Und teilweise sind dann, wo du dann zum Training gehst und sagst, du, Trainer, heute kann ich nicht. Heute, ich bin durch. da war vielleicht eine harte Einheit da irgendwo drin und manche Trainer akzeptieren das und sagen, okay, dann machen wir die morgen. Aber manche mal sagen auch, nee, komm, du faule Sau, beweg deinen Arsch und mach mal. Aber dann wird es immer schlimmer. Also es ist wirklich ein Spagat mittlerweile geworden.
Gab es manchmal auch Trainings, zu denen du gefahren bist, wo du wusstest, zum Beispiel Sparring steht auf dem Plan, wo du gesagt hast, fuck, ich will heute nicht auf den Kopf kriegen. Ich kann heute nicht, ich halte es nicht aus.
Ich habe es ganz oft, klar, logisch.
Wie bist du damit umgegangen?
Ja, da musste ich durch. Du bist immer an der Grenze gewesen. Also gerade in der Vorbereitung, weil für mich war das immer ganz wichtig zu sagen, die letzte Woche vor dem Wettkampf, die ist ja die Entspannungswoche, wo du eigentlich, du hast bis Sonntag das letzte Sparring dann meistens, also wo du sagst, da gehst du nochmal 6, 8 Runden und im Vorfeld gehst du ja teilweise bis zu 15 Runden im Sparring jeden Tag. Und dann den Sonntag ist das letzte Training und dann kommt die Regeneration, die Erholungsphase, wo du merkst, du bist immer heiß auf dem Kampf, du willst jetzt unbedingt. Und da musst du, die letzte Woche musst du so viel geleistet haben, dass du sagen kannst, nicht, dass du im Hotel sitzt oder irgendwo sitzt, ach, hätte ich da mal mehr gemacht, scheiße, hoffentlich reicht es im Wettkampf, weil das spiegelt sich dann auch wieder im Wettkampf wieder. Und dementsprechend war für mich immer der Training die Abrechnung Nummer 1, zu sagen, ich mache lieber, gehe über 100%, versuchte zumindest bei den meisten Einheiten, um sagen zu können, ich habe alles gemacht. Ja. Und so ist halt meine Einstellung heute noch, bei allem, was ich mache. Ich versuche lieber mehr zu geben und dann komme ich vielleicht bei den 100% raus.
Ja, Wahnsinn. Hast du denn manchmal im Auto gesessen und die Musik aufgedreht, irgendein Lieblingslied, was dich motiviert hat und gesagt, ey, ich fahre da jetzt einfach hin, pack das Auto, ich mache das jetzt und gut ist?
Oft, ja. Ja, oft. Und danach, danach meistens mit einer Erleichterung rausgekommen, weil die macht das.
Und auch so, also, ne?
Ja, da gibt ja auch irgendwelche, sag ich mal, Sportler, Leistungssportler, die sagen, oh, ich kann heute nicht, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe meine Tage oder was auch immer, also als Mann schwer Tage zu haben, aber so.
Die anderen Tage.
Wo du sagst, oh Gott, weißt du, aber wenn du dann die Macht hast und durchgezogen hast und versucht hast, dein Bestes zu geben, egal wo du gelandet bist, dann bist du einfach happy und total geil.
Gab es Kämpfe, an die du dich erinnerst, wo du, wir wissen ja, wir dürfen nicht emotional werden, weil da werden wir angreifbar und machen Fehler. Gab es aber mal einen Kampf oder Kämpfe, auch im Training, wo du emotional geworden bist, wo du gemerkt hast, ey, ich raste jetzt hier gleich aus?
Den gibt es oft, kriegst du so oft. Und wenn dein Trainer noch draußen steht und drin schreit, bei uns war es ja nicht so fein, sondern mein Trainer hat drin geschrieben, du schwule Sau, mach Hunde und was du immer. Ja, so. Er wollte das Letzte natürlich rauskitzeln, ja. Also logischerweise. Also da, wenn kein Kamerateam bei war, war das schon immer hart. Also war schon hart, wo du am Gegner standest und denkst, scheiße, ey, was machst du hier überhaupt und warum beschimpft er dich so? Aber er hat eben halt das Letzte rausgekitzelt und dich total provoziert.
Oh ja, ich hatte auch so eine Situation, da stand ich auch im Ring und wir hatten eine Sparringspartnerin extra organisiert und ich war irgendwie an dem Tag total gehemmt. Ich hatte das Gefühl, ich kann sie nicht schlagen, weil ich will ihr nicht wehtun.
Na, das hatte ich nicht.
Ja, aber sie hat mich ja auch geschlagen und auch war ja, 20 Kilo schwerer als ich. Und ich so, Mann, fuck, also es ging einen Tag, das war einfach ganz komisch, es ging nicht. Ich konnte sie nicht treffen, weil ich dachte, Mann, sie macht Boxen, ich mache MMA, ich will eigentlich rein, jetzt muss ich hier nur boxen. Also es war super schwierig für mich. Und mein Trainer schmiss die Fernbedienung von dem Timer, von der Uhr, in die Ecke. Entweder du willst jetzt hier kämpfen und du machst alles oder wir lassen es und wir sagen alles ab. Geil. Also komm aus dem Ring raus oder kämpfe. Ich so, ich bleib hier drin. Das war so krass.
Geil, ja, aber so eine Sache musst du machen einfach. Als Trainer ist das ja auch eine Überwindung. Ja. Mein Trainer kam danach auch und das macht ja auch einen guten Trainer aus, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, siehst du, hat doch geklappt. Also hatte ich gleichzeitig, also erst fertig gemacht, wie verrückt.
Und wieder aufgefangen.
Aber wieder aufgefangen. Und weil du musst immer, das ist wie in einer Beziehung, immer versuchen, die Waage zu halten. Also du kannst runter machen, jemanden, wie du willst, aber nicht beleidigen in dem Teil so wirklich, sondern danach wieder aufbauen. Und das hat Manfred Wolke wirklich perfekt gemacht.
Cool. Und ja gut, dass es, ich glaube, ich bin auch so ein Typ, der so funktioniert mit so einem Druck.
Musst du.
Ich kann mit diesem so, oh ja, alles richtig, alles schön, kann ich nicht umgehen. Ich brauche auch jemanden, der mir mal sagt, ey, sag mal, was war denn das jetzt hier?
Ja, ich habe meine Tochter auch ein bisschen gerade angeschrien und habe gesagt, du faule Sau, beweg deinen Arsch. Und dann hat sie bloß, ich bin mit Fahrrad gefahren und sie rennt dann, weil meine Knie so kaputt sind von damals, von vielen Training und so was, einfach Verschleiß, aber ist alles nicht schlimm. Und dann fahre ich eben halt mit Fahrrad und Paulina muss rennen und da habe ich ihren Blick gesehen. du Arsch, renn doch alleine. Und dann haben wir uns danach eben halt unterhalten. Da habe ich gesagt, na, was hast du denn da? Sie sagt, du Arsch, renn alleine. Da habe ich gesagt, verstehe ich. Und genau das will ich aber auch damit provozieren. Wenn ich sage, renn jetzt, mach jetzt, tue. Habe ihr noch ein paar Tipps gegeben, wie sie das einteilen soll und sowas alles. Weil ihr kennt ja alles von früher noch. Ich bin aber ein verdammt schlechter Trainer. Das könnte ich nicht. Da bin ich zu weich. Ich musste wirklich innerlich auch lachen, als ich Pauli gesagt habe, du faule Sau, renn jetzt mal oder so. Also das ist auch nicht so mein Ding.
Wir müssen jetzt unsere Zuhörer mal abholen. Deine Tochter ist ja auch in der Nationalmannschaft für Deutschland im Schwimmen.
Es ist 13 Jahre.
Genau, also 13. Aber ja, ist immer in Junioren-Nationalmannschaft. Und klar, der Grundstein bei dir in der Familie ist offensichtlich gelegt. Und ja, die Kinder orientieren sich ja auch an ihrem Vater.
Auch Schwimmen ist so ein harter Sport. Also ja, wenn du da schon den, also alleine viele Training, also ja, hast du ja überall in jeder Sportart, aber ich finde das immer so stupide. Und wenn sie dann, ich sag mal, 1000 Meter schwimmen müssen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und immer die gleiche Zeit abliefern müssen, das ist doch ein Wahnsinn. Wie gesagt, wie machen die denn das bei den Kachelzählen? Also wo die genau wissen, wo das funktioniert. Und dann hast du den Startsprung schon. Wenn du den verpasst, bist du schon mal weit hinten. Also es ist ein so kompakter Sport, mit dem könnte ich nicht anfangen. Ich war ja damals im Schwimmen mehr ganz kurz und das war mir aber zu, weiß ich auch nicht. Beim Schwimmen hast du ja alles, also du musst ja Kondition, du musst ja Willen machen, du musst ja alles machen, Krafttraining machen und so weiter. Und dann auch das Schwimmen machen, die Technik. Und das Boxen ist einfacher, da kann man doch mal ausbrechen und seine Wut rauslassen. Also ich habe ja zu Hause noch einen Boxsack und wenn ich da wirklich schlechte Laune manchmal habe, hilft mir das am meisten, die abzureagieren. Also dann gehe ich an meinen Boxsack und kloppt dagegen, was das Zeug hält. Also natürlich mit einer Uhr, mit allem drum und dran. Und kann mich da gut auspowern. Das ist die beste Form, mich auszupowern. Beim Rennen geht es nicht mehr, weil die Knie so kaputt sind. Fahrradfahren finde ich total, da tut mir der Arsch mehr weh als andere. Und beim Boxen, da kann ich gegenhauen und kann mich richtig belasten.
Und wieso, glaubst du, ist deine Tochter zur Schwimmerin geworden und nicht zur Boxerin?
Weil sie nicht anders kann. Sie kann nicht rennen, die kann nicht irgendwie geradeaus rennen. Nee, Schwimmen hat sie hoffentlich ein bisschen Talent und alles gut, hoffe ich mal.
Oder meinst du, der Druck wäre zu groß gewesen, zu sagen, ich komme eh nicht an Papa ran? Oder?
Nee, ich habe ja da keine so eine großen Spuren hinterlassen. Also von der Seite ist es schon entspannt. Meine kleine Tochter Amelina, die ist Handballerin. Die ist schon eher so für Boxen. Da habe ich letztens auch gesagt, die haut ab und zu mal gegen den Boxsack bei uns zu Hause. Und da habe ich gesagt, eigentlich musst du boxen. Und meine Frau, da bist du bekloppt, weg damit. Nein, ihr hübsches Gesicht. Nee, aber Emmy könnte das, glaube ich. Paulina nicht. Nee, die soll mal schwimmen gehen.
Und deine Frau, hat die das alles immer all die Jahre so mitbegleitet oder hat sie dich dafür gehasst, dass du geboxt hast?
Nein, sie hat mich ja gar nicht so kennengelernt, so mehr oder weniger. Also gerade den letzten Kampf, den Comeback dann. Das hat sie mitgemacht, aber ansonsten war das ja alles eine entspannte Zeit. Du, wir haben teilweise Langeweile gehabt, wo ich dann schon immer, sie hat eine eigene Firma, Marketing und so was alles. Und dann habe ich teilweise mit das Anruf gesagt, was soll ich dir zum Armut machen? Wo sie gesagt hat, hallo, ich arbeite, ich denke jetzt noch nicht an Armut essen. Also, da bin ich jetzt schon auf den Sack gejagt teilweise. Nee, also das war ist schon alles gut gewesen.
Wahnsinn. Du sag mal, was bedeutet eigentlich für, also was verbindest du mit dem Titel Women Hit Harder? Jetzt überlegst du gut, was du jetzt sagst.
Dass Frauen gnadenlos sind, dass sie viel härter sind wie die Männer. Seid ihr auch?
Ja, wieso?
Ja, weil ihr bedingungsloser seid, weil ihr einfach alles niederdrascht.
Ich weiß ja nicht, was bei euch zu Hause los ist.
Nein, so nicht, aber so. Gegen Frauen hat man einfach keine Chance. Beim Labern seid ihr weit vorne, bei allem. Und bedingungsloser.
Okay, bedingungslos. Das werde ich mir mal merken. Hm. Axel, und jetzt, wir wissen ja, Familie und Boxen sind deine zwei großen Leidenschaften. Aber du hast eine dritte. Und zwar, du liebst es zu grillen. Du bist der Barbecue-Master.
Nein, ich habe keine Ahnung davon. So, sag ich jetzt mal so. Ich finde einfach Grillen total geil. Weil du kannst dich dreckig machen, du kannst dabei quatschen, du kannst dabei ein Bier trinken, du kannst dabei auch einen Wein trinken, du kannst alles dabei machen. Und das ist nicht wie beim Kochen oder beim Backen ist ja noch schlimmer. Du kannst da wirklich, ich sag mal, dich ausprobieren und darfst alles machen und du darfst sie dreckig machen. Also wenn du mit Grillkohle grillst, sowieso Dreck. Und wenn du mit Gas
machst du dann so?
Grillst, kannst du auch machen, ja. Und bei Gas kannst du dich auch ein bisschen dreckig machen. Also von der Seite ist das echt entspannt.
Wie bist du denn darauf gekommen, dass du jetzt dein eigenes Brand machst?
Das war durch einen ganz, ganz dummen Zufall. Wir waren in Amerika mit ein paar Jungs. Golf spielen ist auch noch eine Leidenschaft von mir. Ich spiele nicht gut, aber es ist immer lustig. Und wir waren in Amerika und haben eine geile Soße gegessen im Restaurant und haben nur gesagt, ob sie uns ein bisschen davon mitgeben kann, weil wir grillen morgen dann mit ein paar Jungs in Florida. Und dann sagt die, nee, darf sie nicht. Und dann haben wir die mit einem Freund nachgekocht, nachgemacht und alles mitgeschrieben, was so drin sein könnte. Und so ist es dann entstanden, dass wiederum ich mit einem anderen Freund zusammensaß, der ist Kochweltmeister, Ronny Pietzner. Und ich habe dann nebenbei nur gesagt, du Ronny, ich koche jetzt auch. Und der, du Idiot, was kochst du? Und da habe ich gesagt, eine Grillsoße. Und der, eine Grillsoße? Er produziert Grillsoßen. Also wenn ich die Grillsoße mal größer produzieren möchte, dann soll ich ihm das Rezept geben. Und ich gehe, echt? Dann machen wir mal ein Angebot damit. Hab ein Rezept gegeben, geguckt. Dann hat er mir ein Angebot gemacht. Da dachte ich, ist ja geil, kann man ja eigentlich mal machen. Also brauche ich nicht mehr selber kochen, so ungefähr. Und so ist es dann entstanden. Und dann hatte ich aber von den Soßen ganz, ganz viele Soßen. So, dass ich dann einen anderen Freund wiederum angerufen habe, Clemens Tönnies, und habe gesagt, darf ich dir mal eine Soße schicken und du sagst mir einfach, ob die gut ist oder ob die scheiße ist. Und der, ja, mach mal. Und dann rief er mich 3 Tage später an und hat gesagt, du, die Soße ist super, wenn du mehr machen willst, komm vorbei. Ich gehe dann, okay, dann nach Reda Wiedenbrück gefahren. Clemens Tönnies ist der größte Fleischproduzent in Europa mit. Und bin dann zu ihm in eine Firma gefahren. Und dann saßen so viele Direktoren da und Mitarbeiter bei ihm rum und haben alle meine Soße auf dem Teller her. Und haben dann gesagt, ich soll noch die Soße machen, die und die. Und da habe ich gesagt, ruft mir doch die Soße ab. Ich habe von Soßen machen keine Ahnung. Und dann kam der Erste und sagte, hier, beiß mal in die Wurst drin, die schmeckt super zu deiner Soße. Und ich beiß so in die Wurst drin, kickt ihn so an und sagt, willst du mal eine Fresse haben? Was soll denn das jetzt? Und der, wieso, schmeckt die Wurst nicht? Und sag ich, doch, die schmeckt so gut, da brauchst du meine Soße nicht für. Also meine Soße ist total lecker zum Grillen und alles. Aber wenn du, das war eine reine Rinderwurst im Schafsdarm mit Chili. Wenn du so eine Wurst hast, dann brauchst du dazu nicht weiter, weil die Wurst einfach schon den Geschmack bringt. Und dann sage ich, was soll ich damit? Und der, ja, wir können ja mal gucken, wir können ja mal deine Sicht drauf machen und die verkaufen als Lizenzprodukt. Und so ist dann das erste Lizenzprodukt entstanden und jetzt habe ich so, ja, 50, 60 Produkte, die ich so gebrandet habe und immer alle selbst gekostet, verkostet habe. Und das Neueste ist jetzt hier mein Bier. Das ist total lecker.
Das werde ich nachher auf jeden Fall mal trinken. Geil, ja. Also dein Portfolio an Produkten ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast jetzt die Soßen, du hast Gewürze, du hast das Bier, du hast aber auch Whey-Produkte und Proteinshakes und irgendein Messer.
Spare Ribs
und Fleischprodukte.
Würste, ja.
Wahnsinn.
Alles, was so um Grill und Genuss ist. Und wo ich jetzt wahnsinnig viel Erfolg habe, ist gerade im Ernährungsbereich, also mit Protein, mit Müsli, mit gesunder Ernährung und so eine Geschichten, mit einem Proteindrink, der super läuft. Also, ja, gibt es so ein paar.
Ich meine, gerade weil wir auch Gewichtsklassensportler sind. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist im Schwergewicht.
Aber du musst ja trotzdem auf die Ernährung.
Genau, ja, klar. Du bist, was du isst.
Ja.
Und bist du eigentlich auch nach deinem Sport sozusagen immer noch total auf deinen Gewicht bedacht? Steigst du noch mal auf die Waage und denkst, scheiße, zu viel? Ich könnte quasi, also im Kopf ist es ja so manifestiert, dass du sagst, oh, meine Gewichtsklasse, ich springe die gerade.
Nee, ich habe mal zwischendurch 110 Kilo gewogen, so vor 4 Jahren noch, und bin dann zu meinem Lieblingsarzt gegangen, Uli Stark. Und habe gesagt, Uli, mach mal im Januar einen Termin, da bin ich ein bisschen, also nicht so viel gebucht, da bin ich nicht so viel unterwegs, könntest du dann mein Knie noch mal operieren? Da kickt er mich an und sagt, nee. Bist du doof? Du hast links schon 2-mal operiert, rechts schon 3-mal. Immer Meniskus geglättet und so was. Kannst du aber nochmal machen. Und der, nee, fette Sau, 10 Kilo abnehmen. Ich, hallo, du bist mein Arzt. Du verdienst damit Geld, wenn du mich operierst. Du kannst ja nicht sagen, ich operiere dich nicht. Und der, doch. Dann bin ich nach Hause und habe mit meiner Frau gesprochen und sie dann, okay, nach meinen Regeln, Trendkost, abnehmen, 10 Kilo müssen runter. Und dann habe ich das gemacht. 4 Monate kein Alkohol, Trendkost komplett gemacht und so eine Geschichte.
Low Carb
und hab jetzt bin ich so bei 96 und sind dann insgesamt, aber wandelt immer manchmal 97, manchmal 98, manchmal 95, je nachdem. Ist aber auch real. versuche ich ihr zu halten. Und, aber ohne Waage, die habe ich rausgeschmissen. Einfach ernährungstechnisch. Wenn du zu Hause bist, versuche ich auch wenig Alkohol zu trinken, also kaum Bier und so was alles, vielleicht mal. Aber wenn ich unterwegs bin, haue ich schon rein, weil ich das hasse, wenn Leute im Restaurant sitzen und so, oh, ich mache gerade Diät und so, sage ich, ja, aber dafür gehen wir da essen, also wenn wir wieder dürfen sozusagen. Mhm. Man will das ja auch genießen und das Genuss ist bei mir ganz, ganz wichtig auch. Und wenn ich dann so eine Beschränkung mir selber auferlege, dass ich, wenn ich mit Freunden essen gehe, da gucke, was ich essen kann und was nicht. Und dann ist das einfach falsch am Leben. Dann, das Leben soll man nur genießen.
Das heißt, du warst echt befreit, als du die Waage rausgeschmissen hast, endlich aus deinem Leben, weil die ja jahrelang so einen großen Teil, so eine große Rolle gespielt hat.
Ja, als schwerwiegend dagegen geht immer, aber du hast dann immer gemerkt, du hast dich ja trotzdem jeden Tag gewogen, jeden Morgen und so. Das ist ja auch ein bisschen für das Wohlbefinden. Also wenn dann eine Plauze kommt, war der nicht so schön.
Man möchte ja immer noch vorm Spiegel sagen, Hallöchen. Du, ich habe ja auch die geilsten Geschichten erlebt, weil ich reise ja, wenn ich zu Wettkämpfen gefahren bin oder fahre, immer mit meiner Waage. Ne? Ich habe immer meine Waage. Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon rausgeholt wurde beim Handgepäck. Wieso reisen Sie denn mit einer Waage? Und wenn ich da noch mein Springseil drin hatte, weißt du, mit den, also die Speed-Dinger mit den... Was machen Sie denn beruflich? Die dachten wahrscheinlich, ich möchte jetzt irgendjemanden auspeitschen. Aber wie, also wie oft die mich fragt, ob ich einen Knall habe, dass die Waage dabei ist, kannst du dir nicht vorstellen. Aber es ist gut, die dabei zu haben.
Ja, das ist dann so. Die hört damit dazu. Also ich reise immer jetzt mit meiner Kaffeemaschine. Aber total geil, ich habe die jetzt. Also früher hatte ich die dann immer irgendwo verstaut. Jetzt habe ich so einen Handkoffer, wo man denkt, da ist Geld drin. Das ist total geil. Habe ich mir geholt und da ist meine Nespresso-Kaffeemaschine drin. Und dann nehme ich die immer mit, wenn ich ins Hotel fliege, fahre, wo auch immer. Weiteste Weg war Amerika. Da habe ich selbst die Maschine bei.
Das heißt, du bist wirklich ein richtiger Kaffeeliebhaber?
Komplett. Ich bin totaler Morgenmuffel. Also ich stehe morgen, ich habe... Auch trotz der Corona-Kacke und so weiter, ich habe trotzdem so mehr oder weniger meinen Tagesablauf, weil ich finde, die Leute, man braucht das einfach. Egal, ob man jetzt arbeiten muss oder nicht oder darf oder nicht kann. Und so weit, wenn du so rinschlammst in den Tag, das ist einfach nicht mein Ding, da kommst du den ganzen Tag nicht rein. Also ich versuche trotzdem so gegen 6 aufzustehen, wenn es 6:30 wird, wird es 6:30. Dann gehe ich runter, trinke meine 3, 4, 5 Tassen Kaffee, kann aber noch nicht reden, beantworte ein paar Mails, mach da eben halt ein paar Geschichten, wo du sagst, das ist heute mein Ablauf, das muss ich heute noch machen. Und so komme ich in den Tag rein. Und dann ab 8, 9 kann ich dann reden.
So okay, dann rufe ich dich jetzt immer um 9 an. Hallo Axel.
Ja, früher nicht. Nee, das ist dann schrecklich.
Axel, wenn ich deinen Kühlschrank jetzt öffnen würde, was finde ich da drin?
Spare Ribs habe ich gerade gestern drin gemacht, weil ich die jetzt irgendwann auf meinen Grill mache. viele Soßen, und Bier.
Alles, was dein Männerherz begehrt, oder? Habt ihr so einen riesengroßen Kühlschrank? Ihr seid ja zu viert.
Ich habe gestern gerade ihn rausgeschmissen. Wir haben jetzt noch 3 Kühlschränke. Aber es ist wirklich so fast alles abgetimt, welcher oder wer welchen Kühlschrank welche Fach benutzen darf. Auch mit der Wurst auf, also mit dem Wurst, wie sagt man, Aufschnitt oder sowas. Hm. Also links steht meins. Rechts stehen für die Kinder, oben ist für meine Frau. Also alles so ein bisschen abgeteilt. Weil meine Frau ist da sehr pingelig mit dem Essen. Und bei mir, ich schaufel fast alles rein mittlerweile. Und das mit dem Corona, das ist ja schlimm. Ich mache jetzt viel mehr Sport als sonst, alles andere. Also ich mache jetzt wirklich, dadurch, dass meine Tochter ja auch jetzt Sport macht und zu Hause ist, beziehungsweise machen muss vom Training, ist ja auch richtig so. Mhm. Dass er einfach da ein paar Punkte immer setzt. Ist auch danke für den Trainer, das machen die toll. Also die kriegt ihre Aufgaben oder die Sportler generell kriegen ihre Aufgaben, müssen abarbeiten, müssen auch Tests machen. Und das ist einfach super und da mache ich eben halt manchmal mit.
Das ist doch gut. Nee, ist doch gut. Ich meine, du siehst echt fit aus.
Ja, aber nervt schon manchmal.
Naja, es hat schon...
Zu viel.
Deine Frau freut sich bestimmt, dass sie einen durchtrainierten Mann hat.
Ach du Scheiße. Dann fragst du mal Alene.
Beim nächsten Mal komm bitte dann mal deine Frau, ja? Ja. Welche 3 Grundnahrungsmittel hast du immer zu Hause?
Oh, das weiß ich gar nicht. Was sind Grundnahrungsmittel? Also,
naja, was ist bei dir immer da?
Kartoffeln, die bauen wir selber an. Die sind da. Bier.
Und Soßen.
Ja, so ungefähr. Also ich gestern Nudeln haben wir da, Reis mag ich überhaupt nicht. Das habe ich früher immer. Nudeln musste ich zwar auch immer essen als Leistungssportler, aber Reis finde ich so, so schmeckt mir nicht, ist nicht so meins. Hm. Ansonsten habe ich das große, große Glück, dass ich eigentlich alles esse und alles vertrage auch. Wie ist es bei dir? Hast du das Spezielle?
Du, ich versuche echt immer Low Carb mich zu ernähren, ja, aber es ist natürlich dauerhaft schwierig, auch nicht so gut und auch nicht so gut für den Körper, weil du einfach merkst, dann wird dir kalt oder du fühlst dich schlapp und wirst schneller krank. Das heißt, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, versuche ich halt irgendwie schon gute zu nehmen. Also Quinoa oder Reis oder Süßkartoffeln, weil Süßkartoffeln sind halt Hammer. Die lassen ja dann Insulinspiegel nicht so hochschießen, ne?
Okay.
Und deswegen sind die echt eine gute Grundlage. Ja, und ansonsten habe ich halt ganz viel, ich liebe ja Käse. Ziegenkäse, Harzer Käse.
Nee, Ziegen mag ich gar nicht.
Und dann, ja, Käse und was habe ich noch? Also immer ganz viel Obst und Gemüse, also richtig viel Obst und Gemüse. Ich glaube manchmal, die Leute denken, ich kaufe für eine fünfköpfige Familie ein. Wenn dann alles übers Band läuft.
Ja.
Ja, und ich liebe Cremant, muss ich sagen.
Cremant?
Das ist so ein, ähnlich wie Champagner, aber kostet halt viel weniger. Und ist in Nähe der Champagner angebaut und deswegen, ja, Cremant.
Ah, Wein, so eine Art.
So, na,
oder
ja,
Champagner.
Ja, wie Champagner eigentlich.
Damit halt nicht.
Die Flasche kostet bei Lidl 6 Euro und das ist einfach cool. Lecker.
Jeden Abend, doing.
Doing. Nein, so schlimm jetzt auch nicht. Aber Axel, ich habe jetzt noch 10 schnelle Fragen an
dich. Ja, los. Muss ich schnell antworten oder kann ich mal Zeit lassen?
Nein, das soll schon instinktiv kommen. Aha. Aber eine habe ich ja selber jetzt schon beantwortet. Da war nämlich die Frage, Kaffee oder Tee? Kann ich für dich sagen,
ja,
Kaffee?
Unbedingt.
Hund oder Katze?
Hund.
Haus oder Wohnung?
Haus.
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Bahn oder Flugzeug?
Mittlerweile unterschiedlich geworden. Also jetzt, ich bin jetzt oft mit der Bahn unterwegs.
Ich liebe das auch, Bahnfahren. Dieses am Flughafen abgefertigt zu werden, ist ja schlimm mit diesen Plastikbeuteln da und so.
Ja, auch teilweise, wo du denkst, ich muss ja erst immer von Frankfurt oder muss ich ja nach Berlin sowieso und bitte. Und teilweise, ich habe letztens einen Flug gebucht, also es ist jetzt schon wieder eine Weile her, ich musste nach Dortmund. Und Flug gebucht, aber nach Düsseldorf, weil Dortmund ging keiner. Und ich bin dann halt gedacht, oh, was machst du denn hier? Und dann sagt ein Freund von mir, bist du bekloppt, fahr doch mit der Bahn, bist du viel schneller. Und dann habe ich den Flug aber schon gebucht gehabt und habe gesehen, mit der Bahn schneller und einfacher und ein bisschen günstiger. Und bitte, also mittlerweile ist die Bahn, je nachdem.
Ja, also klar, wenn ihr in die USA willst, fährt nochmal keine Bahn.
Ja, na klar, so eine Sache.
Aber, ja, ja.
Aber hier in Deutschland und so, dadurch, dass ich Rand bin, also Frankfurt oder, brauche ich ja immer umsteigen in Berlin, aber muss ich beim Flughafen eben halt auch.
Ja.
Also teilweise ist das echt super.
Ja. Weiß oder schwarz?
Im Sommer weiß.
Im Winter schwarz, ja?
Naja, klamottentechnisch meine ich jetzt, außer ich Schlüpper nicht weiß.
Okay. Halb leer oder halb voll?
Immer voll.
Bar oder zu Hause?
Bar.
Anzugsschuhe oder Sneakers?
Sneakers.
Job oder Familie?
Beides.
Wasser still oder Sprudel?
Still.
Fitnessstudio oder Hometraining?
Home. Fitnessstudio geht nicht, finde ich. Also ist toll, aber für mich als ehemaliger Leistungssportler sitzen die Leute bloß in der Ecke und sagen, kick mal, der nimmt den nur auf 50 Kilo, was wir vorhin schon hatten.
Naja.
Warum sind denn nicht 100? Ist das eine Flachzange? Und deswegen habe ich ja mein eigenes Fitnessstudio zu Hause gebaut, so mehr oder weniger.
Ja.
Alles drin gemacht, weil das konnte ich einfach nicht mehr, weil die Leute haben ja keine Ahnung davon teilweise und beschimpfen dich dann hinterm Rücken und sagen, oh, ist das eine Lusche geworden.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch viele einfach dann nur da sitzen und dich beobachten, oder? Was du so machst einfach. und irgendwann sich dann trauen, Axel, können wir mal ein Foto zusammen
machen? Ach, das mache ich ja gerne. Das ist ja völlig in Ordnung, aber naja.
Ja. Was ist denn dein geheimes Talent?
Mein geheimes Talent ist, habe ich sowas zu
verteilen? Das weiß ich doch nicht.
Nee.
Du bist doch tagtäglich mit dir zusammen.
Ja, eben, aber das habe ich nicht. Da muss er anderen Leuten fragen.
Aber gibt es irgendwas, was du richtig gut kannst? Nee. Oder überhaupt gar nicht kannst?
Da gibt es viele Sachen, die ich gar nicht kann. Ich bin kein, weiß ich nicht, ich versuche immer alles zu machen. Egal, ob ich es kann oder nicht kann. Ich habe letztens zum Beispiel mit meinem Hausmeister zusammen, den habe ich dann beschimpft. Wir mussten eine Hebeanlage, ist kaputt gegangen bei mir im Haus. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir bauen jetzt eine Hebeanlage aus und kicken, dass wir dann die wieder ganz kriegen. Und mein Wolfgang, nein, kann ich nicht. Da habe ich gesagt, kann ich nicht, heb's nicht. Wir können alles machen und wir können die ja mal ausbauen. Da haben wir die ausgebaut und dann ging nicht. Dann sind wir im Großhandelsmarkt gefahren. weil ich bin ja auch selbstständig und komme dann mit meiner Karte sozusagen drin und haben genau 1:1 die gleiche Hebeanlage gekauft. Sind wir nach Hause gefahren, haben die eingebaut, alles super gelaufen und da habe ich zu meinem Hausmeister gesagt, siehst du, läuft doch. Also ich kann so eine Leute nicht leiden, die sagen, oh, ich kann das nicht, nee, mache ich nicht, geht nicht. Strom, verstehe ich, Strom würde ich auch nicht rangehen, also da immer einen Elektriker holen, aber andere Sachen, du kannst es ja nicht schlimmer machen, kaputt ist es sowieso.
Ja.
Also ob ich das jetzt mir ihn hole, also und was ich überhaupt nicht leiden kann, ich werde oft beschissen von Handwerkern, das ist dann immer so, ja, der Schulz, oh, da hauen wir erstmal richtig was drauf. Und deswegen versuche ich immer viele Sachen selbst zu machen, zumindest zu Hause jetzt selbst zu machen und so was alles. Und wenn es dann nicht geht, dann muss ich es halt machen lassen.
Aber eine gute Einstellung auf jeden Fall, die gefällt mir. Weil du, schlimmer kann es eigentlich nicht werden.
Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Deswegen sage ich, oh, kaputt ist es ja schon. Letztens so ein Fernseher und den muss ich dann entsorgen. Da hat es dann nicht mehr in die Haut. Aber dann ist es halt so. Da habe ich es aber probiert und wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber ich finde, man sollte immer alles versuchen zu probieren. Das ist ja wie im Leistungssport das normale Leben. Man kann ja immer viel abgucken. Auch. Wenn man sagt, ich habe nie was probiert, dann weiß man so nicht, wie danach ist, wenn man es geschafft hat. Wir waren beide total happy. Und da haben uns gefreut und ich habe zu meinem Hausmeister gesagt, siehst du, haben wir jetzt 300 Euro gespart, ist doch geil.
Ja,
also perfekt. Und dann macht es dich ja auch glücklich und du hast da was geschaffen, so ein bisschen.
Was war eigentlich der glücklichste Moment deines Lebens bis jetzt?
Da gibt es zwei, die Geburten meiner Kinder. Also bei beiden war ich dabei und sensationell. Und meine beiden Mäuse liebe ich ohne Ende. Also auch wenn ich sie manchmal zum Mond schießen kann, also Bede.
Aber es gehört ja dazu.
Aber das gehört dazu auch trotzdem. Aber und das ist so, das ist total toll. Das macht so einen Spaß. Und ich bin auch dankbar, dass Bede-Kinder Sport machen, dass sie auch da hinterher sind. Also sie müssen jetzt nicht Weltmeister werden, Olympiasieger oder was auch immer, aber zumindest sollen versuchen, ihr Bestes zu geben. Weil das sind ja so eine Punkte auch, Sport formt ja auch. Ich bin ja auch noch bei Laureus eben halt. Wir versuchen Kinder von der Straße zu holen, dass sie eben halt sich im sportlichen Bereich betätigen. Die müssen ja nicht Erster oder Zweiter werden, aber einfach das machen, weil Sport formt dich. Du lernst mit Niederlagen umgehen, mit Siegen umgehen. Du lernst deinen Gegner zu akzeptieren. Du lernst deine Schwächen kennen. Du lernst deine Stärken kennen. Du wirst sie auf der Straße nicht mehr kloppen. Du setzt einfach deine Fähigkeiten besser ein. Und das macht der Sport eben halt. Und mittlerweile, wir sind ja so, dass wir verwöhnte Kinder alle haben, mehr oder weniger. Weil wir sind ja nur als Taxi unterwegs. Kannst du mich da hinfahren? Natürlich. Kannst du mich da wieder abholen? Dann fahren wir zum Sportverein, dann machen wir das. Und der Sport erdet auch die Kinder ganz, ganz toll. Finde ich zumindest, sollte zumindest. Und deswegen versuche ich alle so, die Kinder haben, zu überreden, dass sie die Kinder zum Sport schicken, damit sie da ein bisschen geerdet werden und auch sich durchsetzen und Werte lernen, schätzen lernen, den Gegner schätzen lernen und so eine Sachen, finde ich ganz wichtig.
Da stehe ich, also da bin ich 1000% bei dir, das sehe ich alles ganz genau so.
Und ja, das ist einfach ja, das Beste, was man machen kann, weil jeder verwöhnt ja sein Kind, ist ja auch, gehört ja auch dazu, aber dann durch den Sport sind die alle gleich, also da muss sich jeder durchqueren, da kannst du nicht sagen, nur weil du Frau Schulz heißt, die ja viele heißt, wo ja viele so heißen, machst du jetzt 10 Runden weniger, geht ja nicht. Also nee. Insofern muss er alle das gleiche abliefern.
Das ist
so abrechenbar.
Ja.
Das
ja.
ist das Schöne dabei.
Das stimmt.
Ja, und du kannst keinen, also kannst keinen weiter die Schuld geben. Das ist auch das Schöne am Sport. Also ich habe für mich alles gegeben. Ich kann nicht sagen, ach, mein Trainer hat ja Schuld gehabt, weil ich auf der Fresse gekriegt habe. Nee, das war meine Schuld. Ich habe ja meinen Kopf dahin gehalten oder ich habe zu wenig trainiert oder ich habe zu wenig gemacht oder da hätte ich mehr arbeiten müssen. Also von der Seite her ist das eine tolle Sache.
Ich wollte es eigentlich jetzt nicht nochmal fragen, aber ich muss es dich jetzt trotzdem fragen. Gab es mal einen Boxkampf oder vielleicht mehrere Boxkämpfe, wo du vorher gemerkt hast, oh Gott, ich bin so nervös, ich bin nicht ich, ich bin gerade anders, ich bin total versteinert und wie bist du damit umgegangen?
Das war beim Comeback-Kampf zum Beispiel. Da war ich völlig versteinert und das war so, da habe ich einen riesen Fehler gemacht, aber im Nachhinein kannst du den Boxen leider nicht mehr ausradieren. Ich hab in Amerika damals trainiert, über ein Jahr und habe wirklich nur trainiert und waren zwar Journalisten da, die das alle gesehen haben und so, aber ich war eben halt zu lange da drüben, ich hatte gar nicht mehr, in Amerika bin ich eben halt einkaufen gegangen, rumgelaufen, war ich halt innerhalb von ein paar, also war egal. Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und da ist alles über mich eingebrochen. Also da war ich ein Superstar, weil Fernsehen hat berichtet, Kamerateams waren dabei. Und mit dem Druck konnte ich damals nicht umgehen. Weil, glaube ich, hätte ich alles hier in Deutschland gemacht, trainiert und so, da wäre ich ja trotzdem weiter einkaufen gegangen. Dann wäre das so normal für mich gewesen mit den Leuten eben halt so. Aber ich hatte so eine Berührungsangst, auch mit Leuten dann wieder zu reden oder zu machen, zu tun. Das war ein riesen Fehler, dass ich damals nicht in Deutschland trainiert habe. Und als ich dann, wie gesagt, auf dem Weg zum Ring war, da die Halle war nach, weiß ich, waren ausverkauft, da waren 14.000 Leute drin. Halle Westfalen war der Rückkampf da oder war der Comeback-Kampf. Das hat mich erschlagen. Und ich bereue es nicht, war trotzdem ein tolles Jahr. Aber es sind eben halt Punkte, die man jetzt mit viel Erfahrung anders machen würde. Also wenn man das nochmal könnte. Aber ist halt vorbei.
Ist halt vorbei. Aber du hast trotzdem bestimmt ein Lebensmotto und, oder ein Lebenskredo oder so.
Ja, immer wieder aufstehen, egal wie hart das ist. Und immer lächeln. Das bringt dich weiter, als wenn du irgendwo auf der Straße bist und Grießkram. Mich kotzt die Maskenpflicht total an. Weil man sieht gar nicht, ob die Leute lächeln oder ob sie der Idiot schon wieder. Und das ist so, so ein Lächeln, es gibt dir doch viel mehr.
Ja.
Finde ich.
Ich mag es auch.
Finde ich total perfekt.
Axel, die Zeit ist gekommen. Unsere Stunde ist schon ein wenig überschritten, aber die letzten Worte gehören gerne dir.
Ach du, das weiß ich nicht. Ja, war sehr schön mit dir. Hat Spaß gemacht.
Wir hauen uns jetzt noch ein bisschen, oder?
Und nein, nee, hier, nur den hier auf keinen Fall. Diese, der, das ist ja der Knaller. Also da bin ich ja, heute wird es gar. Also ich habe die ja schon mal angehabt. Eine Zeit lang hatten wir damals mal, also mit so einer Art Gerätetraining gemacht, damit du auch nochmal
Stabilisierung
so ein bisschen stabilisierst. Aber ist schon hart. Also Hut ab. Mach das nicht mehr so lange dazu, bist du viel zu hübsch.
Oh! Oh! In diesem Sinne.
War der geil, war der, war schön.
Danke, Axel Schulz, dass du da warst. Und ja, für Fragen meldet euch gerne bei uns unter dem YouTube-Video oder ja, schreibt uns einfach mal eine E-Mail. info@juliadorni.com oder podcast@juliadorni.com. Auch natürlich Vorschläge, wer mal zukünftig in die Sendung kommen soll. Danke, Axel, und bis bald.
Tada!
Tada!
Tschüss!
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.